Ja, vielleicht können wir das Licht über mir nur ausmachen, dann können wir nämlich die Bilder und das, was ich gleich auch hier schreiben oder zeichnen werde, besser sehen. Auch für euch zu Hause ist es vielleicht dann besser ersichtlich. Auch an euch mal nochmal herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und diese Predigt heute halten darf. Es geht um Vorherbestimmung. Ein schwieriges Thema. Und ich habe nicht gefeiert, aber letztes Jahr habe ich ein kleines Jubiläum gehabt. Also wie gesagt, nicht gefeiert, aber Jubiläum war es trotzdem. Ich habe letztes Jahr 40 Jahre in meinem Leben gepredigt. Also seit 40, also in diesem Jahr seit 41 Jahren halte ich Predigten. Und diese Predigt heute kann ich erst heute halten. Also ich habe 40 oder 41 Jahre gebraucht, um diese Predigt vorzubereiten. Also insofern dürft ihr euch freuen und dürft gespannt sein, was kommt. Ich möchte aber, bevor ich die Predigt halte, nochmal kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und dich loben und preisen dürfen. Und das ist das Beste, was uns im Leben wirklich, ja, zuteil werden kann, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, jetzt schon hier in dieser Welt und dann zukünftig in der Ewigkeit. Wir dürfen dich loben, preisen und erheben und dafür danken wir dir. Und Herr, unser ganzes Streben, unsere ganze Anstrengung, unser ganzer Kampf gilt dem, dass wir mehr vom Leben verstehen, dass wir dich in den Dingen und in allem erkennen, dass wir deinen Willen erfahren und dass wir dich mit unserem Leben ehren können und dass wir unser Leben bestmöglich ausgestalten können nach deinem Willen, nach deinen Plänen, mit all diesen Segnungen, mit all der Herrlichkeit, mit all der Fülle, die du in das Leben hinein gedacht hast und geplant hast. So segne jetzt diesen Gottesdienst und segne diese Predigt, segne uns in unseren Herzen, dass wir das aufnehmen können und verstehen können, was du uns sagen möchtest. Amen. Pläne, Träume und Schäume. Ihr seht da so ein paar Bilder. Im Endeffekt haben wir einen Dom und so ein Dom entsteht nicht, weil irgendjemand so eine kleine Idee hat und dann sagt er, da draußen ist ein Haufen mit Steine, komm, lass uns mal ein bisschen was mauern. Da wird niemals ein Dom entstehen. Also die, die ein bisschen von Architektur Ahnung haben, vor allen Dingen von diesen Höhen, die man damals gebaut hat, also gerade bei dem Dom, kann man das sehr gut sehen, ist ein gotischer Dom und die sind ja besonders hoch, weil damals in der Gotik war alles nach oben strebend. Da braucht es natürlich unglaubliche Pläne für diese ganzen Gewölbe, die man mauern muss, für die Bögen, dass die im Endeffekt die Statik haben, dass man in die Höhe kommt und es nicht zusammenstürzt. Im Übrigen, der Kölner Dom ist von den Dombaumeistern so konstruiert, dass er erdbebensicher ist. Also den kann man ja besichtigen, den Kölner Dom. Und wenn er mal in den Keller geht, in die Kellergewölbe, dann merkt ihr, dass der Kölner Dom auf zwei Gesteinsschichten gelagert ist, also auf verschiedenartigen Gestein, auf Weichgestein und auf Hartgestein. Und so haben die schon damals was verstanden von Dämpfung. Obwohl man heute sagen würde, wie kann ein Stein auf Stein was dämpfen? Aber die haben das fertiggebracht und der Kölner Dom steht trotz den Erdbeben, die man hatte, bis heute. Also es gibt Pläne, die man braucht, dass irgendwas entsteht und so haben wir auch für unser Leben oft mal Pläne und dann ist es halt so, dass das ein oder andere tatsächlich wie so Träume sind, Träume und Schäume, das kennen wir alle, deswegen auch das Bild von dem Meer, die Welle läuft auf dem Sandstrand auf und es schäumt so auf und so ist auch so ein Traum in unserem Leben und wenn dann die Welle zurückläuft, dann merkt man, wie der Schaum plötzlich in dem Sand verschwindet und so ist es auch oft in unserem Leben mit Träumen, die schäumen auf. Und man hat eine Riesenidee und würde sich das wünschen und alles ganz toll. Und dann läuft es zurück und es bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen diese spannende Frage in unserem Leben nach der Vorherbestimmung. Es gibt ja zwei große Fragen, die die Menschen bewegen. Das eine, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das ist so der große Fragenkomplex. Und der andere Fragenkomplex ist die Frage nach der Vorherbestimmung. Vorherbestimmung im Sinne von, bin ich irgendwann bei der Geburt auf ein Gleis gesetzt worden und komme von dem Gleis gar nicht runter. Und am Ende komme ich da an, wo das Gleis hinführt, in der Sackgasse, in der Endstation, tot. Und ich habe gar keine Möglichkeit, hier anders zu fahren, weil das Gleis lenkt ja letztendlich mein Leben. Also die Frage nach der Vorherbestimmung, oder man nennt es in der Fachsprache Prädestinationslehre, also diese Vorherbestimmungslehre, ist ein spannendes Thema, wo wir uns auch im Leben oft mal die Frage stellen, wie ist es jetzt? Mal kurz drei Beispiele. Es gibt Menschen, die sind in einer guten Familie geboren, die haben eine gute Ausbildung und dann haben sie einen guten Job, die bauen dann ein wunderbares Haus, eine wunderbare Heirat, wunderbare Kinder, alles läuft planmäßig, das ist so super, das kann man sich gar nicht besser wünschen und vorstellen. Und dann gibt's dieses eine wahnsinnige, einschneidende Erlebnis und das wirft alles über den Haufen. Wirft alles aus der Bahn. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt der Tod des Partners ist oder Tod von einem Kind ist oder ob das eine schwere medizinische Diagnose ist mit unheilbar und verbunden mit viel Schmerz und Elend und Leid. Es wirft einen völlig aus der Bahn. Und da stellt man sich dann die Frage, ist das jetzt Vorherbestimmung? Alles ist so super gewesen und jetzt ist alles mit einem Tag vorbei. Ist das Vorherbestimmung oder ist es einfach nur Pech? Schicksal, blöd gelaufen. Die zweite Geschichte, und die kennen wir auch alle, wir gehen und plötzlich steigen wir irgendwo rein. Also heute ist das nicht mehr so oft möglich, weil jeder hat ja seine Tüte dabei für seinen Hund, wenn der sein Geschäft macht und dann packt man das ein und heute liegt nicht mehr so viel rum. Aber früher war das schon anders, da waren die Haufen halt nur auf dem Bürgersteig und wo man gegangen und gewandert ist, war überall mal ein Haufen. Und dann ist man da reingetreten. Und dann stellt man sich auch die Frage, wenn man da so reingetreten ist, das ist jetzt scheiße. War das jetzt Pech? Oder war das jetzt einfach nur unaufmerksam? War das Blödheit? Oder war das Vorherbestimmung? Und übrigens, dieser Haufen, in dem man da tritt, der ist ja symbolisch auch. Es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir tatsächlich in so einen Haufen reintreten. Also nicht physisch, sondern aus der Situation heraus, wo man denkt, boah, da bin ich jetzt aber wo reingetreten. Man sagt einen Satz und plötzlich merkt man, die Stimmung kippt. Und dann ist man aber sauber reintreten. Und es fängt an, im Raum zu riechen. Zwar nicht tatsächlich, aber man merkt den Gestank. Ist es Pech, dass ich jetzt da reinsteige oder ist es vorherbestimmt? Und die dritte Geschichte, und in die nehme ich jetzt uns mit hinein, möchte uns da mitnehmen an diesen Ort. Da können wir jetzt gleich Platz nehmen. Und von dieser Perspektive aus schauen wir jetzt in dieses Thema Vorherbestimmung hinein. Und ihr seht, da unten steht ein Satz. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer kennt den Satz? Ihr kennt ihn. Warum kennt ihr ihn? A, weil er in der Bibel steht. Und B, Jahreslosung, genau. Also die Jahreslosung leitet uns jetzt also ein bisschen durch dieses Thema Vorherbestimmung. Du bist der Gott, der mich sieht. Und wenn wir jetzt an diesem Platz im Endeffekt uns mal hinsetzen und in diese Perspektive hineinschauen, dann mag das ja, wenn man Urlaub macht, mal ein schöner Ort sein und ein tolles Erlebnis, weil wir wohnen ja hier in einem wunderbaren Land mit Bergen und mit Bäumen und mit Feldern und alles ist grün und bunt und schön und abwechslungsreich, aber da in der Wüste ist es anders. Und die Wüste ist auch was Besonderes, aber keiner möchte wirklich, also von uns, in der Wüste leben. Weil die Wüste steht auch für Mangel, für extremen Mangel, für ganz widrige Lebensumstände bis hin, dass man sagt, es ist eigentlich kaum Leben möglich dort. Deswegen gibt's da keine Häuser oder ganz wenige. Warum möchte ich uns mit an diesen Ort nehmen? Weil die Jahreslosung genau da spielt, an diesem Ort. Und ich setze mal die Hagar dahin, weil die Hagar hat nämlich diesen Satz gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Hagar, die sitzt jetzt stellvertretend für uns an diesem Ort und hat stellvertretend für uns diese Geschichte erlebt. Und aus dieser Geschichte von der Hagar können wir jetzt viel lernen, auch im Sinne von der Vorherbestimmung. Die Hagar hat eine furchtbare Geschichte hinter sich und sitzt jetzt dort in diesem Elend. Und damit wir das ein bisschen näher verstehen können, was hier passiert, möchte ich uns mal den Text lesen und uns in diese Geschichte mit hineinnehmen. Steht im ersten Buch Mose im 16. Kapitel, Vers 1 bis 16. Doch Sarai, Abrams Frau, blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham: Siehst du, dass der Herr mich keine Kinder bekommen lässt? Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham: Du bist schuld an dem Unrecht, das ich ertragen muss. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Der Herr richte zwischen mir und dir. Abraham erwiderte: Hier ist deine Sklavin, sie ist ja in deiner Gewalt, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie davonlief. Jetzt ist sie da. Doch der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her, wo willst du hin? Interessante Frage des Lebens, habe ich zuerst schon mal gesagt, gell? Woher kommst du und wohin gehst du? Also woher kommst du und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn der Herr hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft, und all seinen Brüdern tanzt er auf der Nase herum. Da gab Hagar dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Sie sagte: Du bist ein Gott, der mich sieht oder der nach mir sieht. Denn sie fügte hinzu: Habe ich jetzt wirklich dem nachgeschaut, der mich angesehen hat? Darum nannte man den Brunnen jetzt Beer Lahairoi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Soweit mal der Text. Also in ihrem Elend sitzt die Hagar jetzt da, davongelaufen, hart behandelt, oder man kann sagen, schwer misshandelt, also mit Sklaven oder Sklavinnen ist man ja nicht zimperlich umgegangen. Und jetzt sitzt sie in dieser Perspektive. Also sie hat einen Brunnen, da hat sie jetzt wohl Wasser. Das heißt, trinken wäre jetzt einmal zunächst gesichert. Aber an der Stelle wächst nichts. Das heißt, sie wird, kann sie zuschauen, verhungern. Jetzt, wenn man die Perspektive mal anschaut, sie kann jetzt davonlaufen, das ist sie ja bereits, und ist bis zu dem Brunnen gekommen. Jetzt kann sie weiter in die Wüste reinschauen und sie weiß nicht, wie weit sie durch die Wüste muss und überqueren muss, bis sie irgendwas Essbares findet oder wieder Menschen, wo sie unterkommen könnte. Dann als entlaufene Sklavin ist jetzt auch nicht die beste Perspektive. Also durchaus sind ja geflohene Sklaven getötet worden oder eben dann in noch schlimmere Versklavung genommen worden. Also die Perspektive von der Stelle aus ist nicht rosig. Bleibt sie sitzen, hat sie zu trinken, wird aber verhungern. Geht sie in die Wüste rein, hat sie nichts mehr zu trinken, wird sie wahrscheinlich verdurschen und verhungern. Und die Perspektive zurück ist die Hölle, weil da kommt sie gerade her. Kommt uns das bekannt vor? Das kommt uns wahrscheinlich bekannt vor. Wir Menschen, wir haben einen Fluchtmechanismus. Wenn es für uns schwierig wird, wenn es für uns eng wird, dann sind wir genauso wie die Hagar, wir laufen davon. Und in der Regel machen wir die gleiche Erfahrung, die auch die Hagar gemacht hat, wir landen in der Wüste. Also das Vorher ist nicht besser wie das Hinterher und das Hinterher ist nicht besser wie das Vorher. Und man stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Was ist meine Bestimmung? Was ist mein Weg? Was ist mein Lebensweg? Was ist mein Ziel? Was ist meine Perspektive? Und jetzt möchte ich das Ganze nur ein bisschen zuspitzen mit einem Vers aus Psalm 139, dem Vers 16. Da sagt nämlich der Psalmist, deine Augen sahen mich schon, als ich noch ungeformt war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, Gott sieht uns vor unserer Geburt mit unserem ganzen Leben. Und alle Tage unseres Lebens sind in sein Buch geschrieben. Da würde man jetzt sagen, okay, das ist das Gleis, auf das wäre ich gestellt und da komme ich gar nicht aus. Aber das steht gar nicht da. Da steht ja nur, dass die Tage in seinem Buch stehen. Da steht aber nicht, dass es festgelegt ist, wie wir uns zu verhalten haben. Das ist nämlich Gott in seiner Größe, in seiner Allmacht. Und ich habe jüdische Kommentare darüber gelesen, also von Rabbinern, und die sind sich eigentlich alle an der Stelle einig, dass hier an der Stelle nicht festgelegt wird in dem Buch Gottes, wie unser Leben zu verlaufen hat, sondern eigentlich genau diese Aussage von der Allmacht und von der Größe des allmächtigen, ewigen Gottes spricht, der eben tatsächlich der ewig unwandelbare, in sich selbst bestehende Gott ist, der alles weiß und alles kann und in dem keine Veränderung ist von Licht und Schatten. Das heißt, er kann in unsere Zukunft hineinschauen, ohne dass es sie verändert und kann sie aufschreiben, ohne dass wir festgelegt sind, dass es genauso sein müsste. Aber er sieht ja, wie es ausgeht, deswegen kann er es aufschreiben. Aber es ist nicht der Zwang, dass wir so leben müssen, das werden wir gleich noch sehen. Weil er hat uns den freien Willen gegeben und das ist Gottes Ziel eigentlich in allem, dass wir unseren freien Willen benutzen und mit unserem freien Willen letztendlich uns für ihn entscheiden und mit ihm leben. Und dann noch ein Vers aus Psalm 39, den Vers 5. Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Oder Luther, Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde und in Weise lebe. Lass uns mal in die Geschichte tiefer einsteigen. Das ist genau der Vorführeffekt, dass jetzt die Farben nicht da sind. Entschuldigung. Das ist unsere Lebenslinie. Und hier sind wir geboren und da hinten sind wir vielleicht 80 Jahre alt. Und dann verläuft unser Leben ja ganz unterschiedlich. Wenn man das in Zyklen sehen würde, also 10 Jahreszyklen, dann wäre unser Lebensverlauf vielleicht irgendwie so. Ein Auf und ein Ab. Je nachdem, wie man so ein Leben betrachtet, hat man mal Höhen und mal Tiefen. Seid ihr dabei? Gibt Höhen und Tiefen. Also wird's, wenn man es in 10 Jahreszyklen und immer so 10 Jahre auswertet, okay, der 10 Jahreszyklus, der ist besser gelaufen, da habe ich Höhen gehabt. Und der 10 Jahreszyklus ist schlechter gelaufen, da habe ich viele Niederlagen und Niederschläge und Krankheit und was man so alles hat, habe ich hier gehabt. Es gibt auch Leben, die sind so traumhaft, die gehen eigentlich gefühlt immer nur nach oben und es gibt so viele Leben, die gehen schrecklicherweise, bedauerlicherweise nach unten, wo man sagt, ja, das ist so ein Pechvogel, der hat ja nur Pech. Also bei dem gibt's ja ein Ding nach dem anderen, der kommt aus der Pechsträhne gar nicht raus. Und wenn man jetzt die einzelnen Jahre anschauen würde, dann würde der Verlauf eigentlich so irgendwie sein, dass das mal ganz extrem runter und dann wieder ganz extrem rauf geht und meinetwegen hier die Krankheit, die OP, danach die Genesung und so wird unser Leben verlaufen. Es gibt also dauernd Höhen und Tiefen. Und bei jeder Höhe und Tiefe würden wir uns jetzt fragen, ist das jetzt Vorherbestimmung? Ist es jetzt blöd gelaufen? Ist es Schicksal? Ist es einfach nur Pech oder ist es meine persönliche Dummheit? Wie ist es? Machen wir nochmal die Lebenslinie. Ich möchte uns drei Bereiche aus unserem Leben zeigen, die zusammenspielen. Drei Bereiche. Wir haben einen Bereich hier als Kreis, wir haben einen Bereich hier als Kreis und wir haben einen Bereich hier als Kreis. Und den Bereich nenne ich jetzt einfach mal Freiheit. Jeder von uns hat einen freien Willen, kann freie Entscheidungen treffen. Das hat Gott in uns verankert. Er will es, dass wir freie Menschen sind, uns frei entscheiden und frei leben. Da muss man sich jetzt bei der Hagar fragen, die ist in Sklaverei geboren. Vorherbestimmung. Was kannst du dafür, dass du hier in Deutschland geboren bist oder hier nach Deutschland emigriert bist? Es gibt andere, die sind beispielsweise in Indien im Slum geboren. Dummerweise dann auch noch Mädchen und vielleicht als 10. Kind, wo dann die Bestimmung ist, das werden wir jetzt verkaufen, das Mädchen, dann haben wir Geld und der Weg ist dann in die Prostitution. Da stellt man die Frage, Vorherbestimmung. Aber wir haben alle einen freien Willen. Also in Indien, in Deutschland, in Amerika, in Russland, überall. Obwohl es Regime gibt und Politik und Religionen und Verhaltensweisen, die uns da schwer einschränken in unserer Freiheit. Also auch das spielt mit, aber das werde ich gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Dann gibt es hier den Bereich, das ist Gott mit seinem Willen, also Gottes Willen. Und dann gibt es hier den Bereich, das ist der Alltag. Und ihr merkt, bei diesen drei Kreisen über der Lebenslinie gibt es im Endeffekt eine Schnittmenge. Das ist der Bereich da herin. Das wäre der idealste Punkt, wie wir unser Leben gestalten. Nämlich, wenn meine Freiheit sich mit Gottes Willen überlagert und deckt und das Ganze in meinem Alltag praktisch wirkt, ausgelebt wird, dann habe ich im Grunde genommen die idealste Lebensform oder überhaupt das idealste Leben, das es gibt, wenn sich diese drei Dinge überschneiden. Wenn mein Wille, meine Freiheit deckungsgleich ist mit Gottes Wille und sich das Ganze im Alltag auswirkt, gelebt wird, dann haben wir das idealste Leben und dann wäre auch unsere Lebenslinie, obwohl sie jetzt gerade gezeichnet ist, auch nicht wirklich gerade, sondern es gäbe trotzdem diese Ausschläge. Wir merken ja bei der Hagar, der Engel des Herrn schickt die Hagar zurück in dieses Elend und sagt, ertrage dieses Leid. Also auch mit Gottes Willen sind wir nicht davor gefeit, in Leiden zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, er geht mit uns durch diese Leiden. Er bewahrt uns vielleicht vor dem einen oder anderen, aber manche Dinge müssen wir durchleben. Und diese Kreise, die jetzt als Kreise, vielleicht Kreise, fast Kreise, oder? Diese Kreise, die jetzt als Kreise gezeichnet sind, die sind natürlich flexibel, die sind beweglich. Das heißt, der eine Bereich kann mal größer sein und der andere Bereich kleiner. Und die können auch oval sein, also Ellipsen. Wichtig wäre nur, dass wir in unserem Leben diese Kreise bestmöglich übereinander bringen. und uns auch die Frage stellen, wie kann ich denn Gottes Willen erkennen? Was ist Gottes Wille in meinem Leben und wie bringe ich das in meinen Alltag rein? Und auch, dass ich die Frage an den Alltag stelle, wo ich sage, muss ich denn alles haben? Muss ich alles erleben? Muss ich bei allen dabei sein? Oder kann ich nicht vielleicht gewisse Dinge ausklammern? Gewissen Ärger kann man ausklammern. Der bahnt sich ja manchmal schon an und dann kann man im Vorfeld schon erkennen und dann kann man auch ausklammern. Wo man sagt, dem Ärger gehe aus dem Weg, den muss ich gar nicht haben. Diesen Kampf muss ich nicht kämpfen. Ich möchte weitergehen. Wir haben gesagt, das Leben verläuft in Höhen und in Tiefen. Bei der Hagar, der Sklavin von Sarah, war es so, sie ist ihrer Herrin davongelaufen. Die Hagar ist an der Stelle eigentlich schon im Minus geboren, nämlich als Sklavin. Ägyptische Sklavin. Manche sind von Geburt an mit einer Einschränkung unterwegs und da spielt es keine Rolle, welche Einschränkung. Also Sklaverei ist ja Einschränkung, aber das könnte jetzt beispielsweise eine Behinderung sein, eine Krankheit sein. Das könnte einfach sein, wie ich es beschrieben habe, dass man in Indien geboren ist als 10. Kind und auch noch Mädchen ist. Und dann im Fall von der Hagar hat sie jetzt das Glück, dass sie eigentlich zu guten Leuten kommt, nämlich zur Sarai und zu Abram. Damals hießen sie nur Sarai und Abram. Die Namen haben sie ja dann geändert in Sarah und Abraham. Da hat sie eigentlich eine gute Zeit gehabt und hat als Magd gedient und hat ihr Auskommen gehabt. Abraham war ja reich. Und insofern hat sie eigentlich als Dienerin der Herrin von diesem Stamm, von dieser Zeltstadt, war sie Dienerin der Herrin, da hat sie eigentlich eine gute Position gehabt. Also sie hat sie im Endeffekt dort bewegt, wo es ja eigentlich herrschaftlich zugegangen ist. Also sie war da nicht unter den Knechten oder unter den Sklaven und hat den Sklaven irgendwas geholfen beim Arbeiten, sondern sie hat ihren Herren gedient und ihre Herren bewirtet. Also insofern hat sie schon mal ein besseres Leben und einen besseren Stand gehabt. Und dann kommt nur dieses Highlight, dass die Sarah beschließt, Mensch Abraham, ich gebe dir meine Magd und dann, das wäre jetzt Leihmutterschaft, gell? Man könnte auch sagen, die ist missbraucht worden. Also das wäre halt die Klage, die man machen würde. Der hat einfach die genommen und dann hat er die geschwängert. Und unglaublich, was da passiert. Und dann sagt er auch noch, ja, nimm die und mach mit ihr, was du willst. Ja, wenn die böse ist, dann ist doch deine Sklavin. Die kannst du prügeln, die kannst du anketten, die kannst du 5 Tage in der Nacht draußen in die Wüste sperren. Mach mit ihr, was du willst. Also da ist es dann letztendlich mit das Hagar wieder bergab gegangen. Also und das sind so die Verläufe in unserem Leben und die gibt es. Und jetzt in dieser Not sitzt die Hagar da an diesem Brunnen. Also es war jetzt nicht natürlich der Brunnen, das ist irgendein Bild aus dem Internet, gell? Aber so ähnlich kann der Brunnen da gewesen sein. Da sitzt die Hagar und dann hat sie diese Begegnung mit dem Engel des Herrn und der sagt ihr, geh zurück. Geh zurück. Das ist übrigens ein guter Tipp in unserem Leben. Davonlaufen ist immer schlecht. Davonlaufen ist immer schlecht. Und wir haben so viele Fluchtmechanismen. Also wir lesen das jetzt von der Hagar, dass die da in die Wüste gelaufen ist. Dann sagen wir, ja, so blöd sind ja wir nicht. Wir laufen nicht in die Wüste. Wir wissen da schon bessere Wege. Aber fragt mal Psychologen, die ja Menschen haben mit Nöten, die ja in diesen Fluchtmechanismen gefangen sind, was das für ein weiter Weg ist, da wieder zurückzugehen. Also Fluchtmechanismen sind ja zum Beispiel Alkohol und Drogen Und dann sagen wir, ja, damit haben wir nichts zu tun, aber das sind ja zum Beispiel Filme, bei anderen wieder Süßigkeiten oder überhaupt Essen. Beim nächsten ist es der Sport und da spielt es keine Rolle, ob sie jemand im Fitnessstudio austobt oder ob der beispielsweise zweimal hintereinander und das am gleichen Tag auf irgendeinen Berg rennen muss, weil er nämlich da total fertig dann hinterher ist. Und das muss er aber fünfmal in der Woche machen. Merkt ihr schon, wie viel Zeitaufwand das ist? Solche Menschen gibt's ja. Und man merkt, man fällt hier in ein Suchtverhalten mit seinem Fluchtmechanismus. Und egal, mit was wir uns betäuben oder letztendlich unsere Sinne beschäftigen, es ist Flucht. Und die Anweisung war jetzt an die Sarai, geh wieder zurück, ertrage das und leb dein Leben, und zwar mit mir, weil ich dich begleite und du hast meinen Segen und dann hast du ein gutes Leben. Und die Sarah hat auch die Verheißung gehabt, dass sie versorgt war, weil Gott hat zu ihr gesagt, also du geh zurück, ertrage das Leid, also nicht du wirst da drin sterben, sondern ertrage das Leid und du wirst einen Sohn bekommen und der wird ein großes Volk werden. Das heißt, die hat hier eine Zukunftsperspektive von dem Engel des Herrn bekommen. Eine Zukunftsperspektive, wie es werden wird. Und sie wusste, da drin ist sie versorgt. Und das ist es, wo wir feststellen, Gott gibt uns vielleicht auch, dass wir mal zurück müssen in so ein Leid, auf jeden Fall nicht davonlaufen. Und er steht es mit uns durch und er gibt uns diese Zukunftsperspektive. Und auf die möchte ich auch näher zum Sprechen kommen, auf diese Zukunftsperspektive. Wir denken uns das Leben als Lebenslinie. Das wäre unser Traum vom Leben, gell? Gradlinig. 80 Jahre. Eigentlich größer 80, gell? Heute wären wir ja ein bisschen älter wie 80. Wir denken, das ist alles so eng. Und wir sind aufs Gleis gesetzt. Und da geht's nicht links und nicht rechts. Und es geht gradlinig. Und die Bibel schreibt ja auch von dem schmalen Weg, der zur Ewigkeit führt und von dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Also wir denken uns das mit Gott und mit seinem Willen und mit seiner Vorherbestimmung ganz eng. In Wirklichkeit möchte ich uns aber sagen, und das ist vielleicht befreiend heute Morgen für uns, ist es ein Korridor. Es ist ein Korridor. Es gibt da oben, also ein drüber und ein drunter. Das heißt, unser Leben kann natürlich so verlaufen, gibt's da drüber und da drunter. Blöd wäre, wenn man jetzt da oben drüber rausschießen würde oder da unten irgendwo rausschießen würde. Aber solange ich mich in dem Korridor bewege, ist die Welt in Ordnung. Im Groben. Ist noch nichts groß passiert. Und es ist nicht nur ein Korridor, den wir uns denken müssen, das ist also, wenn man jetzt den schmalen Weg anschaut, dass es da drüber gibt und da drunter. Es ist sogar so, dass wir uns das wie eine Röhre denken können. Das heißt, es gibt davon auch nur links und rechts. Also der Weg, den wir nehmen können, weil wir die Freiheit haben, den freien Willen, den uns Gott gegeben hat, gibt's da drüber und da drunter und es gibt da links und da rechts. Und alles ist deine Entscheidung. Und jede Entscheidung von dir wird dein Weg ein wenig verändern oder das, was du erlebst, im Endeffekt prägen und ausmachen. Warum sage ich das und wie meine ich das? Ich möchte uns ein paar Beispiele machen, dass man einfach mal von der Bibel her das auch plastisch sehen, was hier letztendlich gedacht ist. Das ist wieder unser Lebensweg, wie er gradlinig gedacht wäre oder gezogen wird. Und was begegnet uns jetzt hier drauf? Wir haben ein drüber und ein drunter. Und da gibt's natürlich Geschichten. Wir haben da oben, das wäre außerhalb der Linie, haben wir im Endeffekt den Saul bei der Totenbeschwörerin. Was ist da passiert? Saul ist zur Totenbeschwörerin gegangen, der war also weit drüber über dem, was Gott gesagt hat. Er hat etwas gemacht, was Gott ergreulich ist, und damit wurde er verworfen. Das heißt, er ist da rausgefallen aus dem System. Er hat den Weg verlassen. Und zwar so dermaßen, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist, war raus. Dann haben wir hier ein Beispiel innerhalb, was drüber liegt. Das ist zum Beispiel Mose mit dem Stab, wo er den Felsen geschlagen hat. Er sollte ja den Felsen nicht schlagen, sondern er sollte den Felsen ansprechen. Also er sollte zum Felsen sagen, gib Wasser. Beim ersten Mal hat er schlagen sollen und beim zweiten Mal sollte er zu dem Felsen sprechen. Aber beim zweiten Mal hat er auch den Felsen einfach aus der Routine wahrscheinlich geschlagen. Und deswegen ist er da übers Ziel hinausgeschossen. Und wie ist die Geschichte dann im Endeffekt, kann man ja nachlesen, ausgegangen? Mose ist nicht aus der Gnade Gottes rausgefallen. Mose war nicht von Gott verworfen, aber er durfte deswegen nicht in das verheißene Land hinein. Also er hat dadurch ein Minus in seinem Leben erlebt und etwas in seinem Leben, also während der Lebenszeit auf Erden, an Minus gehabt, was er nicht mehr erleben konnte oder nicht mehr erleben durfte, weil er sich selbst da beschnitten hat. Dann gibt es eine Geschichte, auch drunter, der David, der König David mit der Batseba. Ehebruch und Mord. König David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist damit nicht aus der Gnade gefallen, aber er hat dadurch auch bitteres Leid in seine Familie gebracht, durch diese Geschichte mit dem Ehebruch und dem Mord, und hat dadurch eigentlich diese Ideallinie verlassen, und vieles, was auf der Ideallinie gewesen wäre, hat er versäumt. Durch seine Entscheidung. War nicht Gott dran schuld, sondern David. Und da merkt man, dass wir uns eigentlich in diesem System, wo Gott uns einen Lebensweg gibt und uns segnen möchte, dass wir uns da sehr frei und da sehr groß bewegen können, dass da der Korridor ziemlich groß ist, nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Dann nur ein Beispiel, Adam und Eva, die sind hinter dem geblieben, was Gott gesagt hat, nämlich Gott hat gesagt, ihr könnt hier alles haben und von jedem Baum könnt ihr essen und macht euch die Erde untertan, aber von dem einen Baum sollt ihr nicht essen. Und da sind sie hinter der Erwartung von Gott geblieben. Und was war das Ende vom Lied? Sie sind aus dem Paradies vertrieben worden. Und so ist es halt, wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben eben nicht berücksichtigen und tun, beziehungsweise es anders tun, als wie die Anleitung wäre, dann fallen wir vielleicht aus dem paradiesischen Zustand. Sind wir dabei? Wenn wir anders leben, als Gott uns das empfiehlt, dann fallen wir aus dem paradiesischen Zustand oder aus dem Segen. So, jetzt merkt ihr, dass das hier lauter Geschichten sind aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament haben wir auch hier Geschichten, und zwar oben. Wer ist drüber gegangen? Das ist Ananias und Sapphira. Die haben in der ersten Gemeinde, alle hatten alles gemeinsam, die haben ihr Zeug verkauft und haben gesagt, naja, also alle hatten ja alles gemeinsam, also wir geben unser Vermögen auch, und aber vielleicht nur ein Teil. Muss ja keiner wissen, ein Teil behalten wir für uns zurück. Und das hat dazu geführt, dass beide gestorben sind. Ich will die Geschichte gar nicht länger erzählen. Dann, wen haben wir noch, der drüber ging? Den Petrus. Apostel. Was hat der gemacht? Der heuchelt. Steht in der Bibel, dass er geheuchelt hat mit den anderen Juden. Der ist deswegen nicht aus der Gnade gefallen, aber es war ein Malus in seinem Leben. Dann haben wir hier auch im Endeffekt darunter geblieben, die Gemeinde zu Ephesus. Und worum geht's hier? Die Liebe. Ephesus wird in den Sendschreiben beschrieben als wie, du hast die erste Liebe verlassen. Also tu Buße. Also du bist unter der Linie. Du bist nicht aus der Gnade gefallen, weil deswegen spreche ich dich ja an und tu Buße und kehr um. Also geh wieder zurück zu der ersten Liebe und dann ist alles gut. Und wo es beschrieben wäre, dass es also ein absolutes Aus wäre, das ist Sardes, die Gemeinde zu Sardes, gibt es auch sein Schreiben. Und da geht es darum, dass sie den Namen haben, dass sie leben, aber eben tot sind. Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber tot. Da wären wir schon drunter. Tu Buße, also auch da nochmal die Umkehrmöglichkeit, aber von der Beschreibung her, wenn du so bleibst, dann ist es vorbei. Deine Entscheidung. Und so ist es in unserem Leben, Vorherbestimmung. Es gibt diese Linie, diese Lebenslinie, es gibt die Empfehlung Gottes und es sind die drei Bereiche, die ich vorher beschrieben habe. Wir sollen möglichst diese Dinge übereinander bringen, dann führen wir das bestmögliche Leben, das es überhaupt für uns gibt. Das ist unsere Aufgabe, das übereinander zu bringen, das zusammenzubringen, das bestmöglich zu leben. Und natürlich haben wir einen großen Korridor, wir können links, rechts, drauf, runter. Aber alles verändert unser Leben. Die Frage ist ja, wo kommen wir hin und wie geht das Ganze weiter? Hier haben wir unsere Lebenslinie, aber nur bis daher. Und die Perspektive stimmt jetzt nicht, aber ich kann es nicht anders machen. Das sind unsere 80 Jahre. Wie geht's denn weiter? Wenn wir sterben, dann kommt im Endeffekt diese Zukunft, die wir auch besungen haben jetzt im Lobpreis, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, dass das unser Streben ist, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und zwar geht's hier um die Ewigkeit. Der Ewigkeiten. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Also das ist die Kreise übereinander bringen. Und ein Leben führe, das dir gefällt, das ans Ziel kommt, das auf dich ausgerichtet ist, dass mein Leben wirklich dieses Lied jeden Tag, jede Minute innerlich singt, ich will in Ewigkeit bei dir sein. Herr, ich darf auch in Ewigkeit bei dir sein. Und das soll mein Ziel sein. Das heißt, dass ich mein Leben auch jetzt in dieser Zeit, in dieser Welt, mit jedem Atemzug danach ausstreckt, das zu erleben und dort anzukommen. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier das machen wollte vom Maßstab, dann ist ja das eigentlich völlig falsch gezeichnet, weil das hier sind 80 Jahre. Das stimmt ja im Verhältnis zur Ewigkeit überhaupt nicht. Aber wie will ich jetzt das hier an der Tafel beziehungsweise an dem Bild darstellen? Also im Grunde genommen ist ja unser Leben hier nur wie ein Tropfen am Eimer. Kurzer Moment und weg ist er, der Tropfen und unser Leben. Gemessen an der Ewigkeit, die wir bei Gott sein dürfen und mit ihm in seinem Reich, in seiner neuen Welt, die er für uns gedacht, geplant und geschaffen hat, die wir dann mitgestalten dürfen. Da darf er ankommen und das darf unser Streben sein und unser Ziel und unsere Perspektive. So, wo komme ich ins Leben rein? Das ist auch nur ein ganz wichtiger Aspekt. Ich zeichne jetzt einfach mal einen Raum, der ist auch rund. Und jetzt verzeiht mir den Vergleich, der ist also extrem schlecht. Aber vielleicht sagt er ein bisschen was. Stellen wir uns vor, unser Leben wäre wie ein Springball. Und Gott füllt diese Welt mit seiner Hand, mit der Hand, wo diese Springbälle drin sind, und lass die einfach in diesen Raum, der Welt heißt, hineinfallen. Stellen wir uns einfach mal so vor, hypothetisch. Dann kommt der eine Ball hier rein, der andere Ball kommt da rein. Manchmal macht das System nicht das, was ich mache. Also die sind hier irgendwo. Dann ist der eine in Amerika, der andere ist in China, einer in Indien, einer in Deutschland, Italien. Sucht das raus, wo der Ball reinkommt. Jetzt sind Springbälle, also Hupfbälle, auch unterschiedlicher Konsistenz. Genauso wie wir Menschen unterschiedliche Anlagen und Konditionen haben. Und dann würde man sagen, okay, wenn jetzt hier ein Ball reinkommt und so ein Springball beispielsweise wäre aus einem harten Gummi, dann würde der harte Gummi vom Springen her einfach nur mal so machen, so machen und so. Also je härter der Gummi ist, umso weniger springt er auf, weil er halt nicht die Federkraft hat. Der macht dreimal plopp und dann rollt er. Dagegen ein weicher Gummi, also von der Konsistenz, der würde jetzt da drin wild umeinander springen, bis er dann seine Energie verlieren würde. Und so sind wir auch im Leben ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir haben unterschiedliche Konditionierungen, also von unserer Begabung her, von unserer Energie her. Und wir können uns nicht vergleichen, das merkt man ja. Es gibt Leute, die haben unglaubliche Energie, wo du sagst, wo nimmt der das her? Ich möchte nur die Hälfte von dem haben. Dann würde ich auch mal einmal am Tag von der Couch hochkommen. Und andere haben so viel Energie, wo man sagt, ich würde mir mal wünschen, dass der so ein bisschen ruhiger wäre wie der andere, der hier den ganzen Tag auf der Couch sitzt. Also wir haben unterschiedliche Konditionierungen und springen im Leben wild umeinander. Der eine hat tatsächlich auch die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu tun, die andere eben nicht haben. Also denkt einfach mal daran, wir sind in diesen Raum hineingelassen von Gott und springen da umeinander mit unseren Begabungen, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Energie, mit unserer Konditionierung. Noch ein Bild dazu. Warum weiß beispielsweise ein Kern, dass wenn man ihn im Boden steckt, dass jetzt da draus der Apfelbaum wird? Woher weiß der Kern, dass er Apfelbaum wird? Und hinterher der Apfel dran wächst. Das ist die Konditionierung in dem Kern. Jetzt sind wir wieder bei den Bauplänen, die ich am Anfang gezeigt habe. Alles hat ja irgendwo eine Programmierung, eine Information. Und der Apfelkern hat die Information vom Apfelkern. Aus dem Apfel wird nie eine Birne werden. Also selbst wenn ich jetzt gut zurede und sage, lieber Kern, du kriegst jetzt 5 Sonnenstrahlen mehr und deswegen wirst du, Kern, ein Birnbaum. Das wird er nicht werden. Also kleiner Hinweis an die Geschlechter. Wir haben eine Programmierung, eine Information in uns. Und die kommt zur Entfaltung. So, und da hat der eine mehr Anlagen als der andere und manche Leute halt ganz wenig. Und jeder wird dann mal bemessen, das können wir auch in der Bibel lesen, entsprechend seiner Fähigkeiten und seiner Taten. Warum zum Beispiel weiß dieses Teil, dass es ein Weizen wird? Das Korn hat die Information, dass es ein Weizenkorn ist. Das wird nie ein Apfelbaum werden. Das wird auch nie ein Bananenbaum werden. Das wird auch nie ein Gras werden, sondern es ist Weizen. Und es wird immer Weizenkorn rauskommen. Das heißt, hier ist auch der Hinweis an dich, du hast eine Veranlagung, du hast Fähigkeiten, du hast eine Information in dir, die zum Tragen kommt. Und deswegen ist der Weg, dass wir in unserem Leben suchen, was wir sind, was wir für Fähigkeiten haben und die für Gott einsetzen und ausleben. Und zwar sind wir da nicht allein, weil die ganze Welt ist in diesem Programm. Jeder Mensch muss mit seinen Fähigkeiten umgehen und seine Fähigkeiten entdecken. Und gut ist, wenn Eltern die Kinder in ihren Fähigkeiten fördern und die Fähigkeiten auch schon entdecken und die in ihnen dann sozusagen fördern. Man kann ja davon sprechen, dass man den Geist in den Kindern weckt, dass sie aufmerksame Menschen werden, die im Endeffekt dann wie das Weizenkorn halt dann auch zu einem tatsächlich vollen Korn wird, mit einer guten Ausstattung und einer guten Ernte. Das sind dann die Taten. Aber wir sind nicht nur allein, weil es so viele Menschen gibt, die das gleiche Problem haben wie jeder von uns hierherin, sondern es geht auch darum, dass Gott gesagt hat, er lässt uns nicht allein. Also auch mit unseren Fähigkeiten lässt er uns nicht allein, sondern er gibt uns seinen guten Heiligen Geist, der uns da hilft, das zum Entfalten, auch das zu entdecken, der uns lehrt da drin, die Dinge zu entdecken, wer wir sind und was wir sein sollen. Und es kommt noch was dazu. Gott sagt ja, dass wir durch die Wiedergeburt seinen Samen in uns tragen. Das heißt, seinen Geist, seine Erbanlagen. Das heißt, es geht nur darüber hinaus, über meine eigenen Fähigkeiten und Begabungen hinaus, bekomme ich tatsächlich noch Erbgut von Gott. Mit seiner Begabung. Und das gilt es auch zu fördern und zu entfalten. Und je mehr wir uns da drin üben, umso schöner wird's. Dazu möchte ich uns aufrufen und auch wirklich motivieren. So, jetzt stellt sich die Frage, was machst du mit dieser Information? Also du hast hier diese Zeit, das sind von 0 bis circa 80 Jahre, sagen wir mal größer 80 Jahre. Ich wünsche dir. Was machst du? Ist dir diese Türe bewusst? Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde und ein Leben führe, das bei dir ankommt. Ein Leben, das wertig ist, ein Leben, das gelingt, trotz allen Höhen und Tiefen. Ist mir bewusst, dass Gott bei mir ist. Wie bei der Hagar, wo er gesagt hat, geh zurück und ich bin bei dir, ich sorge für dich, ich sehe dich. Das ist die Aussage. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben das alles so leicht, so locker genommen. Das ist ja so eine schöne Verheißung als Jahreslosung. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und das können wir so blumig aussprechen. Das ist wie so ein Blumenstrauß, den wir überreichen. Aber was für eine Härte da dahinter steckt, dass die Hagar da im Endeffekt ja eine Qual hinter sich hat, ja, mördermäßig schikaniert worden ist, so dass sie fliehen musste, das nicht mehr ausgehalten hat. Ja, und daraus kommt der Satz, ich bin der Gott, der dich sieht. Das ist doch mal eine Verheißung für unsere schweren Tage im Leben. Ich bin der Gott, der dich sieht und ich will dich da rausholen. Aber rausholen heißt halt für dich, geh erst mal zurück. Lauf nicht davon. Und das ist das, was die Menschen heute in vielfältiger Weise noch viel schlimmer machen als die letzten Jahrzehnte, davonlaufen. Wir machen uns voll mit allen möglichen Informationen und belegen unsere Kanäle, nur damit wir uns mit Gott und mit der Erlösung nicht beschäftigen müssen. Und wir lenken uns ab und alles ist gut. Und nichts ist gut. Die Predigt heute soll eben dahin führen, dass wir uns bewusst werden, wofür wir leben. Wo leben wir hin? Und wie gestalten wir unser Leben, dass es möglichst bestens ist? Und das ist im Endeffekt die Information, die ich am Anfang gegeben habe. Legt die drei Kreise bestmöglich übereinander. Ja? Dann hast du ein gesegnetes, wirklich gutes Leben. In allen Schwierigkeiten, in allen Nöten ist Gott bei dir, gibt dir Frieden. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich begleitet. Er ist der Gott, der deine Fähigkeiten entfaltet, dir Kraft gibt, dich fördert und der auch dafür sorgt, dass wir am Ziel ankommen. Dass wir den Glauben nicht verlieren, dass wir in Hoffnung gestärkt werden. Und so möchte ich eigentlich die Predigt beenden, tatsächlich auch mit den Worten, die uns allzu bekannt sind. Am Ende bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Größte aber ist die Liebe. Gott segne euch. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gern fragen. Über das Thema könnten wir jetzt noch lang reden. Ich hätte da noch viele Bibelverse, aber ich habe jetzt lang genug gesprochen. Ich wünsche euch Gottes Segen und möchte nur kurz beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du da bist und dass du uns ein Verständnis gibst über dein Wort und über deinen Willen. Und dass du uns in dieser Welt nicht alleine lässt, sondern dass du uns eben genau dein Wort gegeben hast, indem wir ja forschen, suchen, lesen und lernen können und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns ein Verständnis darüber gibt, wie du die Dinge siehst, wie du sie meinst, wie du sie aufsetzt, was du erwartest und was du nicht möchtest, was dir nicht gefällt. So segne du unser Leben, unser Dasein, dass es wirklich ein Streben und Bemühen danach ist, in der Kraft deines Heiligen Geistes, dass unser Leben möglichst viel Deckung hat mit unserem eigenen Willen und deinem Willen und dem, was in unserem Alltag uns widerfährt, was wir erleben, ertragen müssen, aber auch, was wir tun und gestalten können. So segne du unser ganzes Dasein und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen hier bist, unsere Herzen berührst und uns segnest. Amen.